Der Titel meines Vortrags vom Sinn der Ehe. Brad hat einen ganz wichtigen Aspekt betont, sehr stark betont. Ich möchte jetzt ein wenig mehr betonen, das Gemeinsame, das, was eine Ehe ausmacht, den Inhalt einer Ehe. Eben, was ist der Sinn, was ist der Zweck, was ist das Ziel des Ehebundes? Ich habe zum Beginn eine Inschrift, die aus dem 5. Jahrhundert stammt, eine Grabinschrift eines Christen in der Nähe von Bonn. Hier ruht Meteriola, meine teure Gattin, die mit mir viele lange, lange Jahre Mühen und Arbeit teilte, die mir 23 Jahre Gattin gewesen ist und 8 Jahre und 7 Monate und 18 Tage, der hat genau gezählt, Schwester im Herrn, unserem Gott Jesus Christus, der geruhen möge, mir meine Wege zu weisen, denen ich folgen kann. Diese Grabinschrift zeugt von einer tiefen Liebe zweier Christen aus sehr, sehr alter Zeit. 400 irgendwann ist diese Sache her. Ein eindrückliches Zeugnis dafür, dass die beiden wohl eine gesunde Gemeinschaft, eine gesunde biblische Ehe geführt haben. Und darum geht es im zweiten Vortrag. Ich möchte nicht so sehr darüber reden heute, was die unterschiedlichen Aufgaben des Mannes und der Frau sind, sondern es geht mir vielmehr darum, worin liegt der Sinn, wo liegt die Zweisamkeit, was ist das Wichtige? Warum hat Gott uns geschaffen, verschieden geschaffen, und wozu will er, dass wir uns ein Leben lang verbünden? Denn die Ehe ist ein Bündnis, ist eine Bundesgemeinschaft. Warum will der Herr, dass wir ein Leben lang uns Mann und Frau sich verbünden? Ich gehe dieser Gliederung nach. Allein sein ist nicht gut. Brad hat was anderes gesagt. Ich widerspreche ihm hier. Hiermit offiziell. Wir haben ein Podiumsgespräch. Da werden wir dann die Klingen wetzen. Allein sein ist nicht gut. Ich möchte etwas zum biblischen Menschenbild sagen, dann etwas zum Bund der Ehe und Folgerungen, die daraus zu schließen sind. Dann möchte ich auf die trennenden Folgen des Sündenfalls eingehen, der bei uns mitschwingt, und die Folgen der Erlösung. Was hat denn die Erlösung von der Sünde für unsere Ehen für eine Bedeutung? Und am Schluss möchte ich ein paar praktische Hilfen euch mitgehen. Ich habe ein Papier vorbereitet, das ihr zu Hause gemeinsam durcharbeiten könnt. Alleinsein ist nicht gut. Das biblische Menschenbild, das ist das Erste, was ich kurz darstellen möchte. Mann und Frau wurden in Gottes Bild geschaffen. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. Lasst uns Menschen machen zu unserem Bild. Sie wurden geschaffen, um als Stellvertreter Gottes auf der Erde Autorität über die Schöpfung auszuüben und Gottes Regierung auf der Erde auszubreiten. Der Mensch wurde geschaffen, um Gott zu widerspiegeln und um in seinem Namen sein Reich auszubreiten. Die Menschen sollten sich auf der Erde bevölkern, ausbreiten und diese göttliche Autorität ausüben auf der ganzen Welt. Das Reich Gottes begann im Paradies und sollte von da über die ganze Erde ausgebreitet werden. Das ist die genetische Bestimmung des Menschen. Das hat Gott in Mann und Frau hineingelegt. Er schuf sie nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er den Menschen als Mann und Frau. Schuf er sie, Gott segnete sie, sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist diese Autorität ausüben und das Fruchtbarsein, das sich vermehren und über die Fische, Vögel, die Tiere und über alles, was sich da regt auf der Erde, zu herrschen. Beide, Mann und Frau, sind in Gottes Bild geschaffen. Hier ist Gleichwertigkeit. Mann und Frau, beide in Gottes Bild. Doch sie wurden als Mann und als Frau geschaffen. Der Unterschied liegt also in der Geschöpflichkeit, das ist offensichtlich. Doch die Unterschiede bestehen nicht nur in den Geschlechtsorganen, nicht nur in diesen wenigen äußerlichen Dingen, die halt ein bisschen anders sind beim Mann als bei der Frau. Wir lesen auch in der Bibel, dass der Mensch eine Einheit ist aus Körper und Geist. Der Mensch wurde geschaffen, aus Erde geformt, da war ein Körper und dann atmete Gott den Geist in den Menschen hinein und wir lesen dann, und so wurde aus ihm eine lebendige Seele. Wir haben also diese beiden Komponenten, Körper und Geist, und die bilden eine Einheit. Und darum gehen wir mit Recht davon aus, dass sich die körperlichen Unterschiede auch im geistigen Bereich bemerkbar machen. Wir sind also nicht nur unterschiedlich in unserem Körper, sondern wir sind auch unterschiedlich in den geistigen Bereichen. Der Biologe Greg Johnson zeigt in dem Buch, das angetönt wurde, dieses dicke orange Buch auf dem Büchertisch zweimal, einmalig, zeigt auf, dass viele biologische und neurologische Unterschiede eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen sind und eben nicht nur kulturell bedingt sind. Auch Werner Neuer zeigt in seinem Buch Mann und Frau in christlicher Sicht auf, die wissenschaftlich erhärteten Unterschiede geht bis ins Blut hinein, bis in die Muskelstrukturen, in den kognitiven Bereich und in all diese vielen verschiedenen Bereiche. Wir sind unterschiedlich durch und durch. Ich bin Mann durch und durch und die Frau ist Frau durch und durch in allen Bereichen ihres Denkens, ihres Fühlens, ihrer körperlichen Strukturen. Der Schöpfungsbericht zeigt uns, warum das so ist. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber der Mensch war ja gar nicht allein. Da waren doch die Tiere, die vielen verschiedenen Tiere, die dem Menschen schon Hilfe boten. Aber Gott nennt ihn dennoch, der Mensch ist allein und das ist nicht gut. Aber wir können auch weitergehen. Das Verrückte ist, Gott sagt, der Mensch ist allein und das ist nicht gut, obwohl ja Gott da ist. Ja, reicht denn das nicht? Ich und Gott, wir zwei. Nein, offensichtlich ist der Mensch allein, obwohl er die Tiere und seinen Schöpfer hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist so geschaffen, dass er seine Bestimmung, die Gott ihm gegeben hat, nur mit einem Gegenüber wirklich erfüllen kann. Seine geschöpfliche Bestimmung. Und darum macht Gott ihm eine Hilfe, die ihm entspricht. Die Hilfe, das ist ein Wort, das weder Über- noch Unterordnung an sich ausdrückt. In der Bibel, meist in den Psalmen, in den meisten Fällen wird Gott als Hilfe bezeichnet. In dem Psalm, Gott ist meine Hilfe, das ist das gleiche Wort. Also es heißt nicht Hilfe gleich Haushaltshilfe, sondern Hilfe ist jemand, der mich in meinem Mangel ergänzt. Die Hilfe füllt aus, was dem Mann fehlt. Sie ergänzt ihn. Und sie wird ihm von Gott geschenkt, als ihm zugeordnet, als eine Person, als ein echtes Gegenüber auf gleicher geschöpflicher Ebene. Sie ist wie der Mann in Gottes Bild geschaffen. Und dementsprechend groß ist die Freude, die der Mann hat. Er singt ein Liebeslied. Das erste Liebeslied in der Bibel. Endlich, das ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Das ist ein cooler Songtext. So groß die Freude. Das ist das biblische Menschenbild. Kommen wir zu dem zweiten, dem Bund der Ehe, der Bund. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Was hat es mit dem Bund auf sich? Nun, ich habe gesagt, Mann und Frau sind dazu geschaffen, Gottes Autorität auf der Erde auszuüben und Gottes Reich auszubreiten. Sich dabei gegenseitig zu ergänzen, aber das nicht einfach lose, sondern in einer lebenslangen Verbindung, die durch einen Bund zustande kommt. Im 1. Mose 2, Vers 14 heißt es dann, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch sein. Werden. Der Mann wird der Frau anhängen. Dieses Verb anhängen wird an einer anderen Stelle für die Bundesbeziehung zu Gott benutzt. Nämlich im 5. Mose 10, Vers 20, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhängen, das gleiche Wort hier, und bei seinem Namen sollst du schwören. Der Mann wird der Frau anhängen. Er wird die Einheit der Familie verlassen. Das bedeutet im alten Orient nicht, dass der Mann weit wegzog. Oft war der nämlich dann ganz in der Nähe, vielleicht noch im gleichen Zelt, Lager oder später in der gleichen Siedlung. Der war nicht irgendwo dann in Bern und die Eltern in St. Gallen oder so, sondern die waren beisammen. Aber der Mann löste sich aus dieser Bundeseinheit seiner Eltern und trat hinein in eine eigene, neue Bundeseinheit, die er mit seiner Frau begründete. Er wird seiner Frau anhängen, er wird sich in Treue an sie binden, und zwar so, dass die zu einer neuen Einheit, eben ein Fleisch, werden. Und diese Einheit ist stärker, wie gesagt, als alle familiären bisherigen Bindungen. Die Einheit wird im Bundesschluss zusammengefügt. Sie ist eine öffentliche Zusammenfügung und tatsächlich wird in der Bibel an anderen Stellen die Ehe eben als ein Bund bezeichnet. Und die geschlechtliche Gemeinschaft ist Ausdruck dieser neuen Einheit. Der Bund ist der öffentlich-rechtliche Rahmen, in dem lebenslange Liebe, gegenseitiges Dienen, gegenseitige Treue ausgeübt wird. Und da kommen wir auch schon zu den Folgerungen. Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht gerade schon kommen. Lassen wir es. Die Folgerungen. Die Ehe ist dazu da, damit Mann und Frau als Stellvertreter Gottes den Schöpfungsauftrag wahrnehmen, Autorität über die Erde ausüben und für Nachkommenschaft sorgen und dies in gegenseitiger Ergänzung, in lebenslanger Gemeinschaft und Freundschaft. Ich habe das schon zweimal wiederholt, was der Sinn ist. Die Ehe ist dazu da, dass Mann und Frau als Stellvertreter Gottes den Schöpfungsauftrag wahrnehmen, dass sie Autorität über die Erde ausüben und für Nachkommenschaft sorgt, in gegenseitiger Ergänzung, in lebenslanger Gemeinschaft und Freundschaft. Und je mehr wir in dieser göttlichen Bestimmung leben, desto mehr verherrlichen wir Gott und desto mehr freuen wir uns an Gott und aneinander. Das heißt erstens, dass wir gemeinsame Ziele haben. Weil wir einen gemeinsamen Auftrag haben, als Ehepaar haben wir gemeinsame Ziele. Und das ist eines der ersten Dinge, dass wir Kinder zeugen und Kinder haben und Kinder erziehen. Wenn wir keine eigenen zeugen können, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es geistliche Kinder, die wir zeugen und ernähren, denen wir unsere Hingabe schenken können. Das zweite ist, wir nehmen gemeinsame Verantwortung wahr, dass sich Gottes Reich ausbreitet. Die Ausbreitung des Reiches, das Herrschen über die Schöpfung, ist einerseits im Schöpfungsauftrag begründet, unsere normalen Berufe, die wir ausüben, aber eben auch im gemeinsamen Missionsauftrag, dass wir Gottes Reich bauen und uns darin fragen, wo und wie machen wir das gemeinsam? Wie können wir uns gegenseitig mit unseren Gaben unterstützen und so Gott und seinem Reich dienen? Ein weiteres Ziel ist es, dass wir gemeinsame Zeiten vor Gott haben. Gemeinsam in Gottes Gegenwart treten. Natürlich hat jeder Ehepartner je nach Zeitplan seine eigene Zeit mit Gott. Dennoch ist es gut, wenn man immer wieder auch zusammenkommt und gemeinsam betet. Und gemeinsame Ziele beinhaltet auch festzulegen, wie sich unsere geschlechtliche Beziehung gestaltet und sie regelmäßig zu pflegen. Da ist die Bibel ja auch eindeutig. Wir sollen regelmäßig Geschlechtsverkehr haben, heißt es. Wir sollen nicht lange Zeiten darauf verzichten, wenn es nicht aus Krankheitsgründen nicht möglich ist. Aber aufgepasst, die biblische Definition von Sex ist nicht, gut ist, was immer mir Spaß macht, sondern die biblische Definition von Sex ist, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Der Körper des Mannes gehört der Frau und der Körper der Frau gehört dem Mann. Und damit ist ausgesagt, dass Sexualität auf den anderen ausgelegt ist. Auch Sex in der Ehe kann einfach Selbstbefriedigung sein. Biblischer Sex aber ist etwas anderes. Ich möchte mit meinem Körper meinen Ehepartner befriedigen. Das ist das erste Ziel beim Sex, der Gott verherrlicht. Natürlich ist die eigene Freude auch mit dabei, das ist klar. Wir haben vorhin kurz das Hohelied der Liebe angeschnitten oder die Sprüche, freu dich an den Brüsten deiner Frau. Da ist auch von meiner Freude die Rede. Also es ist immer auch etwas, was mich natürlich erfreut, aber die Ausrichtung ist immer, den anderen zuerst zu sehen. Das zweite ist die Freundschaft, das war das erste jetzt, die Frage nach den gemeinsamen Zielen, die Freundschaft zu pflegen. Ehepartner sollten Freundschaft pflegen und Freundschaft muss gepflegt werden. Denken wir daran, mein Ehepartner und ich, wir sind zwei Verbündete. Wir sind zwei verbündete Freunde und der Aspekt der Freundschaft ist wichtig, denn mit einem Freund möchte ich Zeit verbringen. Mit einem Arbeitskollegen, da arbeite ich zusammen. Da kann man vielleicht mal noch ein Bier trinken am Feierabend, aber ich möchte nicht die ganze Zeit mit einem Arbeitskollegen zusammen sein. Wenn mein Ehepartner nichts weiteres ist als ein Arbeitskollege, dann ist das eine einseitige Sicht. Mein Ehepartner ist mein Freund und mit meinem Freund, meiner Freundin möchte ich Zeit verbringen und mich meinem Ehepartner hingeben, ihm Zeit schenken. Der Mann gibt sein Leben und auch seine Zeit seiner Frau hin und die Frau ehrt und achtet den Mann. Jeder gibt sich dem anderen auf seine spezielle Art und Weise hin. Und dabei achten beide auf die Unterschiede der Geschlechter. Denn wir haben schon gesehen, die gibt es tatsächlich. Petrus, die Rücksicht. Petrus sagt den Männern, seid rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen. Denn sie sind die Schwächeren. Achtet und ehrt sie. Nehmt Rücksicht auf eure Freundinnen. Achtet, was an ihrer Geschlechtlichkeit, an ihren seelischen Strukturen andersartig ist. Nehmt Rücksicht auf diese Dinge. Und Petrus hat auch etwas den Frauen zu sagen, das sich spezifisch auf sie zuspitzt. Vor Gott ist der Mensch wertvoll, der das, was man nicht sehen kann, sein Herz mit den unvergänglichen Werten eines sanften und stillen Geistes schmückt. Das ist die Schönheit einer Frau, ihr stiller und sanfter Geist. Ist dem Mann mehr wert als die schönsten Kleider und Frisuren, die eben der Apostel da kurz vorher noch erwähnt. Gegenseitige Freundschaft, gegenseitiges Zeitschenken, gemeinsame Ziele. Jetzt könnten wir denken, das ist die biblische Absicht, dass wir es gegenseitig schön haben, dass wir eine harmonische Ehe haben, dass Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen und sich gegenseitig dienen können. Aber ganz so ist das nicht. Es geht nicht nur darum, dass wir gemeinsam eine schöne Zeit haben, sondern wie gesagt, wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Also eine erfüllte Ehe ist nicht eine Ehe, wo man sich nur um sich selbst dreht, sondern ist eben eine Ehe, wo man für andere da ist. Ist schon mal gut, wenn die Ehe so weit funktioniert, dass ich vor allem für meinen Ehepartner da bin, aber das eigentliche Ziel ist, dass wir gemeinsam füreinander und dann für eine verlorene Welt da sind. Kommen wir zum Trennenden, die Folgen des Sündenfalles. Die Bibel zeigt uns ja die schlimmen Folgen für die ganze Schöpfung. Gott hat die Schöpfung als Folge der Sünde verflucht und der Fluch betraf auch die Beziehung der Geschlechter zueinander. Gott sagte zu Eva, deinem Mann wirst du befehlen wollen, doch er wird über dich herrschen. Die älteren Übersetzungen sagen hier, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Aber das ist die Bedeutung besser hervorgehoben, was das meint, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Ja, du willst ihm befehlen. Später heißt es genau dasselbe von der Sünde. Gott sagt, kein, die Sünde wird über dich befehlen wollen. Du aber sollst über sie herrschen. Also wir sehen, das ist ein negativer Touch. Deinem Mann wirst du befehlen wollen. Das hat die Sünde bewirkt. Der Mann wird über dich herrschen. Er will dein Chef sein. Du willst aber ihm befehlen. Was hat sich geändert durch die Sünde? Was hat sich geändert? Geändert hat sich innerhalb der Fokus, Ich will über dich herrschen. Und der andere sagt, nein, ich werde über dich herrschen. Das hat sich verändert. Ich befehle, was du zu tun hast. Nein, du sollst für mich da sein. Du tust deine Pflicht nicht. Du sollst tun, was ich sage. Ich will, ich habe meine Bedürfnisse. Nein, solange du meine Bedürfnisse, werde auch ich nicht. Mach du erst einmal, was ich soll. Wir kennen das ganze Spiel, das hat hier seinen Ursprung. Die Sünde entstellt das, was Gott ursprünglich gedacht hat. Sünde verhindert Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft mit dem Partner und mit Gott. Petrus sagt, dass unsere Gebete nicht erhört werden, wenn wir unsere Ehepartner nicht ehren. Im 1. Petrus 3, das ist krass, oder? Du kannst beten, was du willst. Deine Gebete werden verhindert, wenn du deine Frau nicht achtest. Das sagt er zu den Männern. Also, wenn du mit deiner Frau nicht im Reinen bist, so viel an dir liegt, dann hast du Schwierigkeiten mit mir. Sünde zwischen Ehepartnern betrifft nicht nur die Beziehung zwischen den Ehepartnern, sondern auch die Beziehung zu Gott. Da können wir beten und Bibel lesen, solange wir wollen. Gott wird nichts weiter zu uns sagen. Nun weiß ich bei uns Christen die Erlösung eben nicht restlos in alle Bereiche unseres Lebens sichtbar und erfahrbar gemacht hat. Darum leiden wir alle auch noch unter Eheproblemen. Und alle Eheprobleme, und das müssen wir wissen, alle Eheprobleme haben mit Sünde zu tun. Das ist das Wesentliche. Alle Probleme haben mit Sünde zu tun. Ich muss nicht erst nach Sünde des anderen fragen, sondern ich muss fragen, wo deckt mein Ehepartner mit seiner Sünde meine Sünde auf? Wo deckt der Ehepartner mit seiner Sünde meine Sünde auf? Das ist die wichtigere Frage. Wo kommt Sünde in meinem Leben zum Vorschein? Aber wir als Christen haben Grund zur Hoffnung, denn wir haben Christus, der uns von unserer Sünde erlöst hat und immer mehr erlösen wird. Paulus zeichnet im 5. Kapitel des Epheserbriefs das Bild einer erlösten Ehe. Die Erlösung befreit uns, sie befreit uns von meinen eigenen Begierden, von meinem eigenen Hunger nach Macht. Der Hunger nach Macht, du sollst mir dienen, du sollst mich glücklich machen, du sollst dafür sorgen, dass es in unserer Ehe endlich besser wird. Davon befreit er mich. Und er befreit mich dahin, dass ich die Aufgabe erfüllen kann, die Gott mir zugedacht hat. Brad hat das am Anfang schon betont, dass Paulus zu den Frauen als Frauen spricht und zu den Männern als Männern. Ich muss das hier nicht noch einmal ausführlich wiederholen. Als erlöste Männer und Frauen finden wir unsere eheliche Bestimmung und unser eheliches Glück darin, das zu sein und auszuleben, was Gott für uns als Mann und als Frau gedacht hat. Und die Erlösung gibt uns die Kraft dazu. Das Evangelium befreit uns von Begierden, von Zwängen, von Verlangen danach, dass der andere tun muss, damit es endlich funktioniert. Und er macht mich frei, um zu dienen. Und das ist der springende Punkt. Ich denke, wir wollen etwas nicht unterschlagen. Es ist kein Fehler, Erwartungen an den Ehepartner zu haben. Es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, Wünsche an den Ehepartner zu haben. Das ist klar, wenn wir lesen, was meine Frau oder wenn die Frau liest, was mein Mann alles tun sollte, dann werden da Erwartungen wach. Und jeder Mann wünscht sich eine Frau, die so ist, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Und jede Frau wünscht sich den Mann, so wie er in der Bibel beschrieben ist. Daran ist nichts falsch zu wünschen und zu erwarten. Doch sehr schnell wird aus diesen Dingen eine Forderung. Wenn Erwartungen und Wünsche zu Forderungen werden, dann werden aus diesen Forderungen Enttäuschungen und aus diesen Enttäuschungen folgen Racheakte. Und schon sind wir im Sumpf dieser Selbstjustiz. Und darum sind die Erwartungen und die Wünsche gefährlich, weil sie uns sehr schnell in die Forderung, in die Erwartungshaltung und in die Forderung hineinführen. Ich fordere von ihm. Und dann kommt die Enttäuschung, weil meine Forderung nicht erfüllt werden wird. Und was mache ich mit der Enttäuschung? In der Regel, ich zeige sie oder ich räche mich auf subtile Weise, indem ich einfach ein wenig so die Schulter zeige und dem anderen sage, du sollst jetzt spüren, meine Rache. Nicht zu stark, aber doch ein bisschen. Wie kann ich dieser Falle entgehen? Was kann ich tun, wenn mein Partner seine Pflicht nicht tut, die Gott ihm aufgetragen hat? Was kann ich tun, wenn mein Partner nicht auf meine Wünsche eingeht, sondern vor allem selber bequem ist? Natürlich kann man reden, man kann versuchen, man kann deutlich machen, was man sich wünscht. Aber, ich möchte das auch nochmal sagen, ein erfülltes Eheleben kann ich führen, selbst wenn mein Ehepartner seine Pflichten nicht erfüllt. Mein Eheleben ist dann erfüllt, wenn ich meine Pflichten am anderen erfülle. Das ist eine erfüllte Ehe, wenn ich beginne, meine Pflichten und meine Verantwortungsbereiche zu erfüllen. So sagt es Petrus, wenn er den Frauen sagt, sie sollen sich an die biblischen Weisungen halten, selbst wenn die Männer es nicht tun. Meine Verpflichtung zum Dienen, zur Freundschaft, zur Gemeinschaft, zur Liebe, die wird nicht aufgehoben dadurch, dass der andere seinen Teil nicht tut. Vielleicht brauche ich dazu die Hilfe der Gemeinde, die Hilfe von Geschwistern. Ich brauche vielleicht praktische Ratschläge. Ich brauche das Gebet und das Einfühlungsvermögen meiner Geschwister, weil es vielleicht wirklich hart ist. Aber dazu hat mich Jesus Christus erlöst. Zu lieben, wenn ich nicht zurückgeliebt werde. Zu segnen, wenn ich nicht gesegnet, sondern geflucht werde. Zu geben, wenn man nur von mir fordert. Darin wird die Liebe und die Kraft von Jesus Christus sichtbar und erfahrbar. 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 Erfahrbar.